Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Global Podcast. Beim Bauen kreuzen sich die unterschiedlichsten Gewerke. Das sind die typischen Handwerker auf der einen Seite, da mal die Ingenieure, Architekten und dann die Bauleute auf der anderen Seite. Aber über allen steht eines, und zwar das Gesetz. Das deutsche Baurecht wird von unserer Branche gerne mal ein wenig stiefmütterlich behandelt. Hier Paragraphen, da ein Zusatz und dort noch eine Prise Kleingedrucktes. Wer soll da denn noch den Durchblick behalten? Und worauf muss man als Bauunternehmer oder Planer heute überhaupt achten? Unser heutiger Gast, Heiko Fuchs, kann Licht ins Dunkel bringen. Mehr noch, er richtet gleich einen ganzen Baustrahler auf das Baurecht in Deutschland. Als Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht und Professor für Bauvertragsrecht an der HHU sowie Präsident des Deutschen Baugerichtstags ist er geradezu prädestiniert für dieses Thema. Heiko, schön, dass du da bist.
Guten Morgen, Daniel, und vielen Dank für die Einladung.
Hallo und herzlich willkommen zum Global Podcast, der Podcast rund um das Thema Bau. Ich bin froh, dass du dabei bist. Los geht's. Super. Starten wir doch gleich mal hinein. Heiko, stell dich doch kurz mal vor. Wer bist du und was machst du?
Genau, den Namen hast du ja schon genannt. Ich bin 54 Jahre alt, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht bei Kapellmann und Partner. Und seit dem 1.6.2025 darf ich unseren neuen Standort hier in Köln leiten. Vorher war ich gut 25 Jahre in München-Gladbach am Stammsitz der Kanzlei. Und ich bin Mitglied unserer Geschäftsführung, fürs Marketing zuständig in der Kanzlei und beschäftige mich halt seit Tag 1 mit dem Bau- und Architektenrecht in all seinen Facetten. Natürlich so ein bisschen, sagen wir mal, wissenschaftlicher, also meine Veröffentlichungen hauptsächlich im Architekten-Ingenieurrecht, aber in der Praxis mache ich natürlich das gesamte Spektrum des Baurechts. Und das, was mir jetzt zuletzt eigentlich am meisten Spaß macht und mich auch aktuell eigentlich am meisten beschäftigt, ist das Thema integrierte Projektabwicklung, IPA, weil das eine ganz andere Art der Zusammenarbeit der Baubeteiligten ist, aber da kommen wir vielleicht später noch.
Okay, sehr spannend. Also viele Verantwortungsbereiche, mit Sicherheit auch viele Aufgaben und Projekte und natürlich auch viele spannende Herausforderungen. Damit wir da jetzt mal so ein bisschen ein Verständnis bekommen, wie man eigentlich sich zu einem Anwalt beziehungsweise auch Richtung Bauverträge sich hinentwickelt, wie kommt man denn dazu? Also was hast du denn so für einen typischen Background, um sich jetzt so eine Position zu erarbeiten, wie du jetzt diese innehast?
Ja, spannende Frage, weil du weißt ja vielleicht, das Jurastudium ist ja erstmal überhaupt nicht eingegrenzt auf bestimmte Fachgebiete. Das heißt, deine beiden Staatsexamina, die du als Jurist machst, machst du in allen Rechtsgebieten, also im Zivilrecht, also Zivilrecht, Vertragsrecht, genauso wie im Familienrecht, Erbrecht, Strafrecht, öffentliches Recht. Also alles, das gesamte Spektrum des Rechts kann geprüft werden. Man hat relativ wenige Möglichkeiten im Studium, sich zu spezialisieren und schon gar nicht im privaten Baurecht. Also wir Juristen unterscheiden ja das private und das öffentliche Baurecht. Das sind zwei komplett unterschiedliche Rechtsgebiete. Das öffentliche ist ja das gesamte Bauordnungs- und Bauplanungsrecht. Also da, wo ich mit der Behörde mal zu tun habe, vereinfacht gesagt. Und das private Baurecht bezieht sich ja auf die Vertragsbeziehungen der Parteien, also Bauverträge, Architektenverträge und so weiter. Und das findet im Studium eigentlich gar nicht statt. Nicht einmal das Werkvertragsrecht so richtig, nachdem wir uns ja richten in dieser Branche hauptsächlich. Das wird mal erwähnt in der Vorlesung Schuldrecht 2. Ja, da sagt dann einer mal, da ist auch noch das Werkvertragsrecht. Da spricht man vielleicht auch mal eine Stunde drüber, aber viel mehr macht man nicht. Es gibt einzelne Fakultäten, wo es Baurecht angeboten wird, als Wahlfach quasi im Schwerpunktbereich. Das mache ich in Düsseldorf zum Beispiel an der juristischen Fakultät der Heinrich-Heine-Uni. Das findet in Köln statt, das findet in Münster statt und so weiter. Da gibt es einige Fakultäten. Marburg ist da sehr weit vorne mit sogar einem eigenen Weiterbildungsstudiengang. Aber das sind trotzdem Ausnahmen in der deutschen Unilandschaft. Das heißt, du startest in den Job eigentlich mit wenig Berührung zum Baurecht, bis gar nichts. Und ich wusste immer nur, ich wollte Anwalt werden. Also für mich war die Anwaltszulassung fast ein größerer Meilenstein als das Staatsexamen oder auch als der Doktortitel, weil ich immer Anwalt werden wollte. Das war mir eigentlich ziemlich klar. Und Ich habe mich bei Capellmann damals beworben, ohne zu, richtig zu wissen, was die machen. Ich wusste irgendwie was mit Bauen und ich hatte immer, wie jeder Student und Referendar, ein Faible fürs öffentliche Recht, weil es schön strukturiert ist und so. Da habe ich gedacht, bewirb sich halt fürs öffentliche Baurecht. Und ich hatte die Empfehlung von jemandem, der die Kanzlei aus der Zusammenarbeit kannte und sagt, die sind so nett, bewirb dich da mal. Da habe ich gedacht, nett ist nicht falsch, ne? Und dann machst du halt öffentliches Baurecht, passt auch. Und dann habe ich mich beworben und dann war es auch sehr nett, Vorstellungsgespräch mit Herrn Capellmann auch damals noch. Und der sagte dann, ja, was wollen Sie machen? Ich sage, ja, öffentliches Recht, ja, ja, das sehen wir da. Ne? Und klar, dem war klar, ich mache ja keinen Tag öffentliches Recht, sondern privates Baurecht, wofür die Kanzlei ja hauptsächlich steht. Also wir machen auch öffentliches, aber im Kern eigentlich privates Baurecht. Ja, und so bin ich dann halt da eingestiegen. Und für mich war die Kanzlei, das Umfeld, das wissenschaftliche, aber trotzdem unternehmerische Arbeiten, der nette Umgang miteinander, die gute Arbeitsatmosphäre, das war mir alles viel wichtiger als das Rechtsgebiet. Und das hat sich auch bis heute bestätigt. Und die Leidenschaft fürs Baurecht kam dann sehr schnell eigentlich.
Mhm. Und jetzt so als Laie gefragt, Baurecht, ich selber habe ja Bauingenieurwesen studiert, da hatten wir auch eine Vorlesung über Baurecht. Wie ist das jetzt aber aus der anderen Seite? Also ich als Bauingenieur kann ja viele, sagen wir mal, die Domäne kann ich ja einordnen. Ja, wie ist das jetzt aber, wenn ich jetzt von der fachfremden Seite komme, wie hole ich mir denn dieses Domänen- oder Branchenwissen im Bauwesen als, sagen wir mal, Jurist?
Ja, so wie, was ich den jungen Anwältinnen und Anwälte, die wir dann ausbilden, auch immer sage, dumm nachfragen. Akzeptieren, dass du nur der dumme Jurist bist, dass du keine Ahnung hast von Bautechnik, Bauphysik, was weiß ich, Statik, ne? Und die Erfahrung lehrt, also ich habe es schmerzhaft erfahren, weil man fragt ja dann nicht, ne? Man denkt ja, du bist jetzt bei der größten Baurechtskanzlei der Welt, ja, und dann erwartet der Mandant ja, dass du das auch alles technisch verstehst und auch baubetrieblich verstehst und so, und dann fragt man nicht als junger Anwalt und dann hat man so ein Halbwissen und genau an dem Punkt eskaliert dann der Fall meistens und entscheidet sich, ne? Da, wo man es nicht richtig verstanden hat. Das geht dann meistens nach hinten los. Und wenn man das einmal erfahren hat, dann lernt man, Nachfragen ist zwingend und es ist auch nicht schlimm, weil niemand erwartet von einem Juristen, dass er Bautechnik und Baubetrieb, was weiß ich, versteht, so wie ein Bauingenieur. Und dementsprechend frage ich bis heute einfach danach, wo ich das Gefühl habe, ich habe es einfach noch nicht richtig verstanden in der Tiefe, die ich für die Fallbearbeitung brauche. Na, ich werde nie eine Statik selber erstellen müssen, Gott sei Dank. Aber zu verstehen grundsätzlich, wie sich ein Tragwerksplaner so einer Aufgabe nähert und wie das Ergebnis ist und so weiter, ne, das ist dann schon wichtig. Und da fragt man halt nach.
Mhm. Okay, sehr stark. Ja, klar, vor allem, wenn man jetzt dann nicht so tief drin ist, dann muss man sich dieses Wissen herholen. Und ich bin auch immer großer Freund, wenn man selber dieses Wissen nicht hat, dann hole ich es mir von anderen Leuten, die dieses Wissen haben. Also viel Fragen. Absolut.
Genau, okay. Was ganz interessant ist in dem Zusammenhang ist, Herr Capellmann hatte mal dann mir früh mit auf den Weg gegeben, und wenn du was nicht verstehst und du verstehst aber auch die Erklärung des Mandanten nicht, der Mandant ist ja meistens Bauingenieur, Architekt oder so, ne, dann lass die zeichnen, weil mit Sprache, das ist nicht so deren, lass die das aufzeichnen. Und das habe ich dann tatsächlich in den nächsten Besprechungen dann probiert und tatsächlich auf einmal fluppte das, ich hatte sofort verstanden, was er meint, und umgekehrt fühlte er sich auch sofort viel wohler, mir das zu erklären. Also das ist auch sowas, man muss das dann auch übersetzen können, also auch die gleiche Sprache sprechen. Und die Sprache des Bauingenieurs ist nun mal die Zeichnung, die Berechnung vielleicht und nicht unbedingt das gesprochene Wort, das ist so.
Absolut, das ist auch etwas, was ich im Studium von einem Professor gelernt habe. Die Sprache des Ingenieurs ist die Zeichnung, ja, und damit hat man schon die halbe Miete eingefahren. Und ja, das stimmt. Und
unser
ja.
Werkzeug ist halt die Sprache, und deswegen reden viele Juristen und viele Bauingenieure auch aneinander vorbei einfach. Das ist so.
Ja, okay, sehr interessant. Gut, schauen wir noch mal ein bisschen in dieses Bau- und Architektenrecht hinein. Jetzt mal für mich als Laie und jetzt einfach mal ganz breit gefragt, was sind denn so typische Rechtsfälle, mit denen du dich so tagtäglich auseinandersetzen muss. Kann man das irgendwie so ein bisschen clustern? Ja, das ist eigentlich sehr üblich. Oder ist es jedes Mal irgendwie anders oder besonders exotisch? Gib doch da gerne mal so ein bisschen einen Input.
Ja, ach, es ist immer anders. Also die Arbeit des Baurechtlers, aber generell des Anwalts, zeichnet es sich dadurch aus, dass du kommst morgens in die Kanzlei und hast einen festen Plan, was du alles erledigen willst, und dann passieren Dinge. Ja, dann kriegst du einen Anruf oder kriegst eine E-Mail oder irgendwas Dringendes passiert. Und der Tag geht immer ganz anders aus, als du den geplant hast. Und das ist nicht nur von der Struktur und den Aufgaben her, sondern auch wirklich auch inhaltlich. Also ich habe jetzt zum Beispiel heute gerade noch eine Klage rausgeschickt. Habe ich jetzt eigentlich vor, gleich, wenn wir hier fertig sind, nochmal auf eine Kündigung zu erwidern in Ruhe, die der Gegner geschickt hat. Aber ich weiß schon, irgendwas wird passieren. Dann kommt so eine Sicherheitsanforderung nach § 650f, die Bauhandwerkersicherung. Da muss der Mandant innerhalb von 10 Tagen über 1 Millionen Summe eine Bürgschaft stellen. Ne? Und da musst du alles fallen lassen, wenn sowas kommt, und dich sofort kümmern, weil die das sonst gar nicht schaffen können. Ne? Und das sind so Sachen, die den Arbeitsalltag immer wieder durcheinander bringen. Und was aber auch schön ist, ich mache das total gerne. Und also für mich wäre so ein geregelter Tagesablauf mit Klicken, Locken, Abheften und dann Frühstückspause oder so, würde ich kaputt gehen. Also das wäre überhaupt nichts für mich. Und das ist halt, das macht Spaß. Und wichtig ist auch, also ich berate gerne alle Seiten. Natürlich nicht im selben Projekt, darf ich nicht. Ne? Es steht das Berufsrecht gegen, aber ich habe gerne Auftraggeber, ich habe gerne Bauunternehmen, ich habe gerne Planungsbüros, die ich berate, um diese verschiedenen Perspektiven kennenzulernen. Weil jeder guckt anders auf so ein Bauprojekt, jeder hat andere Nöte, andere Sorgen. Und deswegen hast du auch den ganzen Tag immer unterschiedliche Perspektiven. Ne? Und das hilft es unheimlich, dann auch Lösungen zu finden, weil ich verstehe mich gar nicht als Streithansel. Ne? Ich möchte nicht irgendwie auf Teufel komm raus nur die Interessen des Mandanten durchboxen, die vermeintlichen kurzfristigen Interessen, sondern eigentlich verstehe ich mich als Rädchen in einem Bauprojekt, was hilft, zu deeskalieren, Lösungen zu finden, das Bauprojekt wieder auf die Schiene zu bringen oder von Anfang an auf die richtige Schiene zu setzen, damit wir nachher ein funktionierendes, ein gutes Projekt haben gemeinsam. Und da versuche ich, einen Beitrag zu leisten. Und das kann eben, je nachdem, auf welcher Seite du stehst, ganz unterschiedlich aussehen. Aber dafür ist es eben wichtig, die verschiedenen Perspektiven auch zu kennen.
Mhm, absolut. Also es ist immer gut, weil dann kann man sich auch viel besser in die Lage des anderen versetzen. Vor allem, wenn man dann auch den Mandant der anderen Kategorie zum Beispiel vertritt. Ja. Kannst du uns mal von einem Beispiel berichten, gerne auch anonymisiert, was das für ein Fall war, wo du da den Mandanten vertreten hast und um was es da grob ging und wie es dann irgendwie auch weitergegangen ist oder ob ihr da gewonnen habt, vielleicht so ein bisschen ein konkretes Beispiel.
Das ist so schwierig, weil also das Schönste, weil es wirklich so vielfältig ist und weil ich ja so viele Sachen jetzt schon gemacht habe und aktuell auch parallel mache, das Schönste ist eigentlich, für mich die schönste Aufgabe ist, wenn ein Mandant, das war jetzt hier zum Beispiel eine Messegesellschaft, die ist auf mich zugekommen und hat gesagt, Herr Fuchs, wir wollen jetzt in den nächsten 10 Jahren unsere gesamten Messehallen modernisieren, Neubauten errichten und so weiter. Wir haben 700 Millionen. Wir haben keine Bauabteilung richtig, nur, ich sag mal, Facility Management. Wie gehen wir das an? Ne, so, und das heißt, du hast ein weißes Blatt Papier und das Spielfeld ist offen. Und du kannst als Jurist selber mitgestalten und sagen, wir brauchen jetzt erstmal Beratung in der Hinsicht, dann brauchen wir vielleicht wäre es sinnvoll für so ein großes Projekt eine eigene Abteilung aufzubauen, da würde ich dir erstmal folgende Besetzung raten und so. Das sind jetzt keine eng juristischen Themen, aber dadurch, dass du halt schon so viel gesehen hast als Baurechtsanwalt an Großprojekten, kann man da schon gutes Input liefern für so eine Starthilfe. Und dann kommen natürlich die kompetenten Berater anderer Art dazu, Projektsteuerer und so weiter, die dann das natürlich im Detail viel besser können als ich. Aber sowas finde ich großartig, weil man dann gleich auch die Vertragsstrategie mitprägen kann, die Vergabestrategie. Und dann geht das halt irgendwann los. Dann macht man den Projektsteuerungsvertrag, dann macht man die Planerverträge, dann macht man die Ausführungsverträge, dann kommen die ersten Nachträge, die ersten Mängelrügen, was weiß ich. Und dieses Projekt, wenn ich mich jetzt, also es läuft immer noch, ne, obwohl wir da jetzt schon natürlich lange dran sind. Und wenn ich das richtig sehe, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, wir haben kein einziges Klageverfahren bis jetzt. Ne? Und das ist für so ein kleinteiliges Projekt, wo so viele Beteiligte mitwirken und wo es dort trotzdem immer um viel Geld geht, ist das echt ein Erfolg. Und das sehe ich halt als Erfolg. Die Bauwerke stehen da und die ersten sind abgenommen und in Betrieb genommen, die Neubauten. Und das ist halt ein schöner Fall. Aber es gibt genauso, was weiß ich, hier die Stadt Köln wird von einem Planungsbüro auf wegen einer vermeintlichen freien Kündigung in Anspruch genommen auf die volle vereinbarte Vergütung abzüglich ersparter Aufwendung. Das nennen wir so Champagnerkündigung unter Juristen. Ne? Also ich kriege viel Geld für nichts tun, weil der Bauherr sich falsch verhalten hat, nämlich frei gekündigt hat. Und da vertreten wir jetzt im Rechtsstreit die Stadt und sagen, nein, sie hat aus wichtigem Grund gekündigt, weil du, lieber Planer, einfach die Kosten völlig außer Kontrolle oder die Kontrolle über die Kosten verloren hast und das alles viel zu teuer war und wir das Bauvorhaben so gar nicht umsetzen konnten. Also das heißt, ne, das ist so eine klassische streitige Auseinandersetzung, die wir auch öfter auf dem Tisch haben, wo ich jetzt gerade eben noch den Schriftsatz fertig mache, der muss Ende der Woche bei Gericht sein. Also solche Sachen kommen auch und dann eben jetzt dieses Sonderthema integrierte Projektabwicklung, wo man wirklich sehr viel mit Workshops arbeitet, sehr viel auch erstmal so Teambuilding macht, den Bauherrn fit macht für die Projektabwicklung. Das ist dann wieder ein ganz anderer Ansatz. Ne? Also es ist ein sehr breit gefächertes Spektrum eigentlich.
Mhm. Jetzt hast du gerade das Thema integrierte Projektabwicklung genannt. Kannst du es da mal so ein bisschen hineinführen, was das ist und inwieweit das auch verschiedenen Projektpartnern unterstützt und hilft?
Ja, dann kannst du jetzt dein Mikro mal für 2 Stunden deaktivieren, weil wenn ich da einmal mit anfange, dann finde ich auch kein Ende, weil das wirklich ein ganz tolles Thema ist. Also ich habe ja viel erlebt im Baurecht, ne, über die Jahre, das neue Bauvertragsrecht 2018, verschiedene Hawaii-Fassungen und so, das war immer ein Umbruch, ein neues Denken und so. Aber das Thema IPA ist schon wirklich was ganz Neues. Und das Wichtige ist halt, und eine durchgreifende Änderung auch für die Kultur, für die Art der Zusammenarbeit. Und das ist schon der entscheidende Punkt. Also IPA ist kein Vertragsmodell. Ne? Das ist nicht so, dass du mich anrufst und sagst, ich brauche jetzt mal einen IPA-Vertrag und dann schicke ich den und dann wird alles gut, ja, weil man den jetzt geschlossen hat. Sondern das ist eine andere Kultur des Umgangs miteinander mit ganz vielen Besonderheiten. Und der Vertrag letztlich ist nur der Rahmen dafür, dass man das auch darf, dass man sich so verhalten darf, wie das in der integrierten Projektabwicklung in der Allianz geboten ist, und nicht das Fundament dafür. Und also es geht im Prinzip darum, dass Planer, Bauunternehmen und Bauherr von Tag 1 zusammenarbeiten in einer Allianz. Und Tag 1 heißt, auf Basis eines Bedarfsprogramms oder eine Anforderung des Bauherrn, aber ohne Planung, also die wird gemeinsam schon von allen erarbeitet, auf Selbstkostenerstattungsbasis. Das heißt, jeder Planer, jeder Ausführende garantiert alle Kosten erstattet, die ihm entstehen, Lohnkosten, Stoffkosten, Gerätkosten, was auch immer. Das heißt, du hast die Zusage als Partner, dass du keinen Verlust machst mit dem Projekt. Es gibt einen Haftungsausschluss, einen sehr weitgehenden. Keiner haftet für irgendwas, sondern wenn du einen Fehler begehst, bekommst du die Beseitigung bezahlt am Ende des Tages. Es gibt dann aber ein Pain-Share-Gain-Share-Mechanismus. Das bedeutet, wenn das Projekt besser läuft, als alle gedacht haben, dann teilt man sich die Ersparnisse quasi unter Bauherr, Planer, Ausführenden auf. Also man macht mehr Gewinn als kalkuliert. Wenn das Projekt so läuft wie geplant, dann kriegt man die kalkulierten Gewinne ausgezahlt quasi als Partner. Wenn es schlecht läuft, kann man seine Gewinne verlieren, aber eben auch nur diese. Ja, und das heißt also, du kannst eigentlich keinen Verlust machen, aber durchaus Übergewinne erwirtschaften. Und das Tolle ist, um so arbeiten zu können, in so einer offenen Atmosphäre, dass Vertrauen entsteht, Transparenz da ist über Kosten, über was weiß ich alles, über die Leistung, sucht man sich seine Partner als Bauherr eben nicht wie klassisch über den Preis aus, sondern über die Fähigkeit, in so einem Projekt mitzuarbeiten. Das heißt, die fachliche Fähigkeit wird geprüft natürlich, ob ich Kapazitäten habe, wird natürlich geprüft, also das sind so die Hard Facts. Und dann wird aber auch die IPA-Fähigkeit geprüft. Das heißt, sind die Leute aus dem Unternehmen in der Lage, offen zu kommunizieren? Wie ist die Fehlerkultur in dem Unternehmen? Wie ist die Feedbackkultur in diesem Unternehmen? Und so weiter. Und das prüfst du in einem Assessment Center. Also das heißt, du lässt die Leute tatsächlich arbeitspsychologisch organisiert beobachten, wertest das und kannst dann nachher sagen, wie die sich später in der Allianz verhalten werden. Und das stimmt immer. Das ist also wissenschaftlich nachprüfbar auch, was man da macht. Das heißt, du suchst ja eigentlich das beste Team für dein Projekt und nicht unbedingt das Billigste. Und so formst du die Allianz und durch diese Haftungsbefreiung, dieses Pain-Share-Gain-Share, sehr viel Digitalisierung. Also man arbeitet in BIM, man arbeitet in Closed BIM, in einem Modell möglichst, weil die Allianz sich selber auch die Regeln definieren kann. Sie kann selber sagen, welche Software man einsetzt, wie oft der Austausch erfolgt, wo das BIM-Modell liegt, was auch immer. Das kann man alles ja selber definieren. Man arbeitet möglichst in einer Co-Location zusammen vor Ort, soweit es geht, damit man die kurzen Wege hat, damit man immer direkt in den Austausch gehen kann, im Target-Value-Design kurzzyklisch immer wieder überprüfen, wo stehen wir in Kosten, Terminen, Qualitäten und so weiter. Und man arbeitet lean, also das heißt, man arbeitet mit dem Last Planner schon in der Planung natürlich, insbesondere und mit sehr viel Visualisierung und so, damit immer jeder im Projekt weiß, wo stehen wir eigentlich gerade, wo muss man, kann man vielleicht ansetzen, um zu optimieren und so weiter. Und das ist eine ganz andere Art der Zusammenarbeit und sagen wir mal aus meiner Sicht grandios, ist aber leider nur für große und komplexe Projekte geeignet. Also im Moment würde ich so sagen, unter 50 Millionen wäre zu wenig. Und nach oben ist natürlich keine Grenze. Also mein größtes IPA-Projekt hat 1 Milliarde Bauvolumen. Das ist die Sanierung der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg, der Bundeswehr, auch als IPA-Projekt. Und da sind wir bei einer guten 1 Milliarde Investitionsvolumen. Das sind so die Projekte, die mit IPA gehen. Aber es ist halt ein Kulturwandel und nicht nur ein Vertragsmodell.
Ja, sehr beeindruckend. Also wirklich das Team so zusammenstellen, dass es hier auch also möglichst effizient und auch mit den anderen Projektpartnern hier gut zusammenarbeitet, basierend auf den unterschiedlichsten Kriterien der Zusammenarbeit.
Ja, und das Tolle ist halt, diese Allianz ist wahnsinnig flexibel. Du hast, also das ist ja für die meisten kaum vorstellbar. Du suchst dir die Partner aus, du startest in das Projekt, es gibt keine Leistungsbeschreibung. Es gibt keine Leistungsbilder, es gibt keine LV, es gibt keine funktionale Leistungsbeschreibung oder sowas. Es gibt halt den Bedarf, also der Bauherr weiß, was er will, hoffentlich. Aber ansonsten gibt es noch nicht viel. Und das heißt, du brauchst noch nichts kalkulieren im Angebotsstadium. Du gibst deine Prozentsätze ab für Gewinn, für AGK, also allgemeine Geschäftskosten. Das wird auch gewertet, sehr nachrangig, ne? Aber du musst nichts kalkulieren. Und du machst halt nachher im Projekt das, was für das Projekt halt gerade erforderlich ist. Ne? Und das heißt, du hast keine Nachtragsdiskussion, müsst nicht prüfen, ist das jetzt fast von meinem Preis oder nicht, was der Bauherr da will. Und deswegen kannst du als Bauherr auch ganz andere Ziele in so ein Projekt auch einpflegen, auch nachträglich. Das heißt, du kannst zum Beispiel nachträglich sagen, mir ist das Thema Nachhaltigkeit doch wichtiger als gedacht, wir müssen da irgendwelche Scores erreichen oder sowas oder Arbeitssicherheit, ich möchte nicht, dass Baustellenunfälle passieren oder so, das incentiviere ich nochmal mit einem weiteren Anteil am Projektgewinn und so. Also man kann sehr flexibel auch nachträglich Dinge einpflegen als Bauherr und die Allianz macht es einfach, weil sie kriegt ja im Prinzip jede Baggerstunde bezahlt. Ne? Und das ist ein ganz anderes Arbeiten, heißt aber nicht, dass es da keinen Streit gibt. Ne? Auch bei IPA wird gestritten. Aber der Rahmen ist halt so gesetzt, dass der Streit konstruktiv geführt wird und dann auch irgendwann zu einer Lösung geführt wird und nicht eben eskaliert in Leistungsverweigerung, Kündigung und dann Rechtsstreit.
Mhm. Okay, alles klar. Gut, also sehr spannendes Thema, integrierte Projektabwicklung. Ich glaube, da könnte man nochmal eine ganze eigene Podcast-Folge draus drehen. Kommen wir mal ein bisschen zu einem anderen Thema noch, und zwar das Thema Nachhaltigkeit ist ja auch immer wieder groß in den Medien, aber auch im Bauen. Es gewinnt immer an höherer Wichtigkeit. Merkst du da auch einen gewissen Einfluss auf das Baurecht oder ist das auch ein Thema, das euch auch tangiert und betrifft?
Auf jeden Fall. Wobei natürlich jetzt im Moment die Stimmung schon wieder so ein bisschen, ne, jetzt ist so mehr Bauen auf Teufel komm raus, gerade im Wohnungsbau, Nachhaltigkeit second. Ja, also das ist jetzt, hat jetzt an Priorität leider aus meiner Sicht etwas verloren, wobei das kurzsichtig ist, weil im Bestand sehen wir halt Bürogebäude, die jetzt nicht die Top-Lage haben und die energetisch problematisch sind, die wirst du halt nicht mehr los. Ne? Weder verkauft noch vermietet kriegst du das. Und das sind halt auch die Finanzmärkte, die ja Nachhaltigkeit fordern, auch im Gebäudebereich. Das sind die Zertifikate, die jetzt bald alles verteuern werden. Also das ist relativ kurzsichtig, aber im Moment sehen wir da so eine Delle bei der Nachfrage. Ne? Das ist aber die öffentliche Hand, die muss nachhaltig bauen. Da ist es ganz wichtig, das zu implementieren, schon in der Vergabe. Also wir diskutieren ja beispielsweise derzeit über das Wertungskriterium eines CO2-Schattenpreises. Also man guckt gerade quasi auch, was kostet denn das CO2, was ich da freisetze? Und wenn ich das kompensiere, kann ich vielleicht mir einen Wertungsvorteil irgendwie verschaffen als Bieter? Also schon im Vergaberecht spielt das eine große Rolle, auch da vom Preis wegzukommen bei normalen Vergaben hin zu Nachhaltigkeitskriterien, ist aber alles nicht ganz einfach, ne? Weil das heißt ja dann automatisch, dass ich dann mehr zahle fürs Bauprojekt. Das musst du dann deinem Rechnungshof, deinem Rechnungsprüfungsamt erklären, ne? Warum du freiwillig mehr für etwas zahlst. Das ist haushaltsrechtlich nicht ganz einfach. Also das sind so die typischen Probleme. Aber wir sehen schon, dass es immer mehr gefordert wird. Und ja, das Problem ist auch so ein bisschen die Messbarkeit. Also ne, am Ende des Tages, was heißt denn Nachhaltigkeit? Da muss man sich viel Gedanken drüber machen. Also ist das nur der Bauprozess? Also ist alles gut, weil ich einen Elektrobagger eingesetzt habe anstatt Diesel? Ja, oder ist das die Zirkularität, dass ich Baustoffe wiederverwenden kann nach Ende des Lebenszyklus des Bauwerks? Ist das Thema auch vor allen Dingen Trennbarkeit der Baustoffe, Sortenreinheit? Ist das nicht viel höher? Sind es die natürlichen Baustoffe, Holz, Lehm, Stroh, was ein nachhaltiges Bauwerk ausmacht? Da sind auch die verschiedenen Anforderungen manchmal im Konflikt zueinander. Und das muss man im Vorfeld sorgfältig abwägen. Also einfach nur zu sagen, mach mal nachhaltig, mach mal CO2-einsparend oder so, das reicht halt nicht. Ne? Das ist ein wichtiger Abwägungsprozess, den man bei jedem Bauprojekt neu machen muss und der viel zu wenig stattfindet. Ne? Stattdessen wird dann oft ein Zertifikat beauftragt, ne? Und das muss jetzt DGNB Platin werden. Ob das für dieses Bauwerk sinnvoll ist oder nicht, wird dann gar nicht hinterfragt.
Ja, verstehe. Also auch immer die Sinnhaftigkeit, ja, ist es jetzt diesen Aufwand wirklich gerechtfertigt?
Ja.
Ist ja natürlich auch
ein gewisses Thema. Ja, und was heißt das Nachhaltigkeit? Also für mich ist zum Beispiel nicht Nachhaltigkeit, dass wir unsere Wohngebäude mit immer mehr Sondermüll bekleben, ja, um das letzte Müh Energie einzusparen, also sprich Dämmung, ja, die nach 30 Jahren sich auflöst oder spätestens oder nach 20 Jahren und erneuert werden muss und keiner weiß, wie man es entsorgen soll heute. Also ist es wirklich gut, ein Gebäude wie so eine Plastiktüte einzupacken? Das läuft auch unter dem Stichwort Nachhaltigkeit, ist aber meines Erachtens eine viel zu starre Vorgabe. Vor allen Dingen jetzt, was ich mich immer frage, wenn wir doch immer grünere Energie bekommen, ne, wenn die Wärmepumpe zu 100% mit nachhaltiger Energie betrieben wird, muss ich dann wirklich das Gebäude noch so dicht machen? Warum eigentlich? Da puste ich halt die Energie wieder raus am anderen Ende. Wenn sie doch grün ist, ist es doch quasi egal. Ich meine, das ist jetzt sehr zugespitzt, sollte natürlich nie Energie verschwenden, ja, aber wir in Deutschland, glaube ich, wir müssen dieses Pareto-Prinzip noch mal mehr verinnerlichen. 80% reicht und die restlichen 20% kosten halt 80% des Aufwands. Ne? Und das macht man sich halt oft nicht so klar. Und das ist die große Herausforderung bei Nachhaltigkeit, das zu definieren, was will ich da eigentlich und was sind auch die Erfüllungsgrade, die ich erreichen will.
Von einer Herausforderung der Nachhaltigkeit zu einer anderen Herausforderung, und zwar Bauverträge. Es gibt immer wieder mal so typische Stolperfallen in Bauverträgen und man bekommt es ja immer wieder mit. Bauherr unzufrieden mit der Abnahme eines Bauunternehmers. Er sagt, er schiebt wieder die Schuld auf irgendwie etwas anderem und dann findet man sich schnell in so einen Rattenschwanz. Und da würde mich jetzt einfach mal so ein bisschen aus der Sicht der Praxis interessieren, was sind denn so typische Klauseln oder was sind denn so typische Stolperfallen in diesen Bauverträgen, die häufig zu diesen Streitigkeiten zwischen unterschiedlichen Parteien führen?
Ja, ich kann auch gleich gerne konkret was sagen, aber vielleicht erstmal so abstrakter oder ein bisschen die Flughöhe noch mal ein bisschen erhöhen. Wir haben so ein bisschen die Problematik, dass viele Anwälte, aber auch viele Bauherren versuchen, ihre schlechten Erfahrungen aus den vorherigen Projekten im neuen Vertrag dann auch zu regeln. Das heißt, dadurch werden Bauverträge immer länger, weil ich immer mehr Einzelfälle versuche zu regeln, die mir schon mal auf die Füße gefallen sind. Ich sage dann dem Mandanten immer, ich gebe dir aber Brief und Siegel, das wird nicht nochmal passieren, sondern es werden andere Sachen passieren, die wir dann nicht so detailliert im Bauvertrag geregelt haben. Deswegen ist es aus meiner Sicht besser, wenn man gar nicht so sehr versucht, die Einzelfälle zu regeln, sondern wenn man Spielregeln definiert. Das heißt, wie gehe ich denn mit Themen um, die ich nicht vorhersehen konnte? Eskalationsebenen regeln, streitvermeidende Dinge regeln und so weiter. Das ist viel wichtiger als jetzt jeden Einzelfall. Ne? Wer ist jetzt, was weiß ich, zuständig, wenn irgendwie das und das passiert oder sowas, ne? Zu regeln? Das ist das eine. Und das zweite ist, und das ist, glaube ich, ein Kernstreitthema, ist diese sogenannte Funktionalität. Das heißt, dieser Ansatz von Bauern zu versuchen, Risiken zu übertragen auf den anderen, da wird oft schon verkannt, dass jedes Risiko, was ich übertrage, wird bepreist. Ja, es steckt also nachher im Preis. Also als Bauherr trage ich es trotzdem, nur ich zahle es dann halt, ob es eintritt oder nicht. Oder der Unternehmer erkennt es nicht, kalkuliert es nicht ein. Dann habe ich nachher, wenn es dann auftritt, habe ich halt Nachtragsdiskussionen, egal ob es die berechtigt sind oder nicht. Also das Thema Risikosteuerübertragung ist total wichtig und wird oft zu pauschal gemacht. Ich versuche halt alle Risiken irgendwie dem anderen zuzuschieben. Was aber keine gute Strategie ist, sondern Risiken muss der tragen im Vertrag, der sie am besten beherrschen kann. Das ist so der Obersatz. Da wird viel Schindluder, also falsch gemacht einfach in der Praxis. Und auch so dieses, ich mache eine Planung, ich mache ein LV und dann schreibe ich euren Vertrag, aber du schuldest die Funktionalität. Und wenn ich irgendwas in meiner Planung, in meinem LV vergessen habe, dann schuldest du das, ohne eine Mehrvergütung zu bekommen. Ja, und das ist auch was nicht funktioniert, das ist dieses Wasch mich, aber mach mich nicht nass. Ich gebe dir im Detail vor, was du machen sollst, aber wenn ich was vergessen habe, ist es dein Risiko. Das funktioniert nicht, auch rechtlich nicht. Das ist dann unwirksam und so. Und so hast du quasi im Vertrag schon den Streit angelegt. Ne? Was, sagen wir mal, um jetzt die Flughöhe zu senken, was immer streitig ist und immer auch rechtlich ganz schwierig ist, sind Vertragsstrafenklauseln. Ich finde keine wirksame Vertragsstrafenklausel in Deutschland. Ja, da ist immer irgendwas, was falsch ist. Und genauso auch Sicherheiten, also Vertragserfüllungssicherheiten, Mängelhaftungssicherheiten für Bauherren. Da ist die Rechtsprechung so streng und so unvorhersehbar, dass du da als Anwalt eigentlich immer nur sagen kannst, boah, ich versuch's mal, aber ob das hält, keine Ahnung. Ne? Und also das sind so die schwierigsten Klauseln, die jetzt aber in der Praxis, also so ein Bauprojekt nicht unbedingt behindern oder jetzt wirklich im Kern erschüttern, sondern das sind mehr diese Funktionalitätsklauseln, dieses ja nicht stringente Verhalten. Ne? Wenn ich dem Bauunternehmer Risiken übertragen will, der Planung und so weiter, kann ich alles machen, mache ich das offen, transparent, da muss ich ihm aber auch Spielräume lassen. Da mache ich eine funktionale Leistungsbeschreibung und sage hier ein Stück Bürogebäude, folgende Anforderungen und wie du das baust, völlig egal, halte ich mich raus, Hauptsache steht am Ende da. Wenn ich dem Bauunternehmer die Freiheit gebe, kann ich dem auch Risiken übertragen, ne? Bauverfahrensrisiken oder so, da muss er das ja aussuchen. Aber wenn ich versuche, ihm alles vorzugeben und dann nur die Verantwortung abschieben will, das ist quasi zum Scheitern verurteilt.
Okay. Ein anderes Thema, was ja auch immer wieder dort vorkommt, Preise, Pauschalpreise, Einheitspreise, das trifft man ja doch relativ häufig an. Aber am Ende des Tages bleibst du dann doch selten dabei. Wie sind denn da deine Erfahrungen, wenn es um dieses Thema geht?
Genau, bleib nie dabei. Ne? Also erstmal muss man sich darüber klar werden, was ich für einen Anreiz setze, wenn ich Festpreise vereinbare. Und sowohl ein Pauschalpreis als auch ein Einheitspreis, als auch übrigens ein HUAI-Honorar, sind am Ende des Tages Festpreise. Das heißt, sie sind unabhängig vom tatsächlichen Aufwand, den der Unternehmer hat. Beim Einheitspreis geht es noch um die Menge, ne? Da wird ja die Istmenge vergütet, da habe ich ein bisschen Variabilität, aber nur sehr wenig. Aber eigentlich ist es ein Festpreis, unabhängig vom Aufwand und unabhängig von der Kostenentwicklung. Das heißt, mit dem Festpreis übertrage ich das Risiko der Preisentwicklung von Löhnen, von Stoffen und so weiter auf den anderen. Das kann man machen, aber man muss das bewusst machen, man muss das wissen. Deswegen haben wir ja die Diskussion über Preisgleichklauseln bei Corona, weil das Jahr Ukraine-Krieg und so, um dieses Risiko so ein bisschen abzufedern. Das ist das eine, also das Preisentwicklungsrisiko, aber eben auch das Aufwandsrisiko. Und auch da muss ich mir wieder bewusst sein, wenn ich einen Festpreis vereinbare, welchen Anreiz setze ich? Ich setze den Anreiz, so wenig wie möglich Aufwand zu treiben. Weil umso weniger Aufwand ich betreibe, umso mehr Gewinn mache ich. Und das ist erstmal ja auch nicht verwerflich, aber das ist der Anreiz, der in einem Festpreis steckt. Und dann muss ich mich als Bauherr fragen, möchte ich wirklich, dass meine Projektpartner so wenig wie möglich Aufwand in mein Projekt stecken? So, na, auch da, es gibt, also Festpreise haben ihre Berechtigung, vor allem wenn sie im Wettbewerb zustande kommen, die sind dann beihilferechtlich, kartellrechtlich abgesichert, da brauche ich keine Compliance-Sorgen zu haben, Haushaltsrecht ist gewahrt und so. Also das hat schon eine gewisse Richtigkeitsvermutung, aber ich muss als Bauherr wissen, was ich da tue. Und das Gegenteil ist halt Selbstkostenerstattungsvertrag, wie es bei IPA ja auch Anwendung findet. Das heißt, ich kriege meine Kosten erstattet plus einen Zuschlag für Deckungsbeiträge, also AGK und Gewinn. Da ist natürlich der Nachteil, dass ich eben keinen Anreiz habe, die Kosten dann zu sparen. Und das sehe ich dann auch in den Projekten, ne? Dann sagen die Unternehmer, super, Bauer zahlt, ja, dann bestelle ich das Material irgendwo, weil Bauer zahlt ja. Das heißt, da muss ich, also eine unbegrenzte Selbstkostenerstattung ist auch nicht die Lösung, sondern da muss ich halt einen Anreiz wiederum schaffen, dass es irgendwie, dass der Unternehmer halt die Kosten einspart. Das heißt also, es gibt kein perfektes Vergütungsmodell. Wir machen uns aber im Vorfeld so einer Vergabe viel zu wenig Gedanken darüber, welches Vergütungsmodell welche Folge auslöst. Ja, und das ist ein Appell, den ich hätte, dass man das wenigstens bewusst tut. Ne? Ich will nicht sagen, Einheitspreis, Pauschale ist immer falsch. Ich will nicht sagen, Selbstkostenerstattung ist immer richtig. Ganz im Gegenteil. Aber ich muss wissen, was ich da tue. Diese Anreizmechanismen muss ich verstehen.
Mhm. Zum Thema HOI würde ich auch noch mal gerne so deine Wahrnehmung, dein Feedback gerne haben. Jetzt habe ich schon häufiger mit Ingenieuren gesprochen, die zum Beispiel Angebote erstellen für ein gewisses Projekt, sei es in der Tragwerksplanung, sei es in der Objektplanung, wie auch immer. Und vor allem handelt es sich dabei eben häufig immer um öffentliche Aufträge. Jetzt haben die häufig gesagt, die können ja gar nicht nach den Preisen der HOAI anbieten. Die müssen grundsätzlich immer viel geringer gehen, damit sie überhaupt eine Chance haben, dieses Projekt auch zu gewinnen. Sind das auch Erfahrungen, die du da hier mit anderen Gesprächspartnern immer wieder machst, oder wie ist denn da so dein Blick auf das Thema HOAI und Preis- und Angebotsgestaltung?
Ja, also HOAI, du siehst ja hier im Hintergrund steht mein HOAI-Kommentar, ne? Das heißt, ich verdiene da Geld mit damit, dass diese Regelung zu kompliziert ist und man ein Buch braucht, um sie zu verstehen. Ich habe so ein sehr gemischtes Verhältnis zu HOAI. Es ist eine gute Orientierung, glaube ich, für viele Planungsbüros, auch für Auftraggeber, um Planungsleistungen zu kalkulieren, weil es ja unheimlich schwierig ist, auch wie viel Budget brauche ich eigentlich für Planungsleistungen im Bauprojekt. Und wenn ich mich da erstmal an der HOAI orientiere, ist das ja erstmal ein hilfreicher Ansatz. Man muss aber auf der anderen Seite sehen, es ist sehr kompliziert, es ist sehr streitabfällig, also Stichwort mitzuverarbeiten, eine Bausubstanz oder sowas, ja, Teilleistungspunkte, also da, du kannst ja da an Honorarzonen, da kannst du ja so viel Streit aufmachen. Und das passiert auch in der Praxis, also ist ja keineswegs eine klare Regelung. Und was man auch nicht, was viele nicht wissen, die HOAI-Honorarsätze beruhen auf Untersuchungen, empirischen Untersuchungen aus den frühen 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Ja, da hat Professor Pfarr 100 Büros angeschrieben, hat gesagt, wie lange braucht ihr denn so für eine Vorplanung? Und das ist halt, da hat man noch mit Zeichenstift und am Brett gearbeitet und da waren die Abläufe alle ganz anders. Und diese empirischen Untersuchungen werden bis heute fortgeschrieben. Also das heißt, oder die Werte werden bis heute fortgeschrieben. Da gab es mal 10% drauf und da gab es halt wegen Kostensteigerungen mal was drauf, HOAI 2009, 2013. Aber hinterfragt hat das seitdem eigentlich nie einer empirisch. Und ich finde immer, es ist eine Behauptung, dass ein HOAI-Honorar irgendwie auskömmlich ist. Viele Planungsbüros wissen das überhaupt nicht, weil die das auch nie überprüfen. Die denken, wenn sie ein HOAI-Basishonorar oder Mindestsatz bekommen, das ist dann schon super. Aber das überprüft keiner anhand des wirklichen Aufwands. Und ich bin eigentlich ein großer also wenn ich Planungsbüro wäre, würde ich jedenfalls immer auch nach Aufwand kalkulieren, würde auch Projekte evaluieren, gucken, wie viel Aufwand habe ich denn in welcher Leistungsphase da reingesteckt, mit wie vielen Leuten, um dann beim nächsten Projekt auch wirklich anbieten zu können nach dem voraussichtlichen Aufwand, den ich haben werde, plus Gewinn wäre ja auch nett, wenn ich den mache, ne? Und nicht mich einfach verlasse auf irgendwelche Tafelwerte aus dem letzten Jahrhundert, wo keiner so richtig weiß, wie die eigentlich ausgehen, ne? Also jetzt im konkreten Projekt. Also HOAI bin ich sehr, sehr hin und her gerissen, aber ich sehe halt den großen Bedarf der Praxis, also eine Orientierung zu haben, sowohl was die Leistungsbilder betrifft, um dann Verträge daraus zu machen, als auch was das Honorar betrifft. Und deswegen werden wir uns auch bis auf Weiteres nicht verabschieden können. Also wir haben ja, ich habe ja mitgearbeitet am Gutachten für die Neufassung der HOAI. Es läuft ja derzeit eine Novelle, die soll jetzt auch wieder Fahrt aufnehmen nach dem Regierungswechsel jetzt im Sommer. Also wahrscheinlich zum Jahreswechsel ungefähr werden wir eine neue HOAI bekommen. Und ich glaube, der Markt braucht es auch, aber es ist auch nicht so allglücklich machend, muss man sagen, was da passiert.
Mhm. Und kannst du da schon so ein bisschen spoilern, was sich da in der neuen HOAI ändern wird?
Ja, also sagen wir mal, viele Sachen sind ausdiskutiert. Also unser Gutachten hat sich beschäftigt mit den Leistungsbildern und mit den Paragraphen, also nicht mit den Honorartafeln. Da gab es ein zweites Gutachten für. Auf der Leistungsseite, also wir haben die ganzen Leistungsbilder durchgekämmt, vereinheitlicht, aufeinander abgestimmt. Also zum Beispiel so Architektur, Objektplanung, Gebäude und TGA hat oft nicht zusammengepasst. Also gerade so Leistungsphase 3 für die Kostenberechnung und so, da fehlten dem TGA-Planer oft Angaben des Architekten. Und da haben wir, das haben wir so synchronisiert, die Leistungsbilder mehr. Wir haben das neue Bauvertragsrecht berücksichtigt und so weiter. Es wird einen BIM-Regelprozess geben. Das heißt, es wird also BIM-Grundleistungen geben, wo man sagt, das ist vom Grundleistungshonorar abgegolten. Und es wird eben ganz viele besondere Leistungen geben, wo man sagt, da müssen sich, also Anwendungsfälle sind das übersetzt quasi, ne, wo man sagt, also da müssen die Parteien sich dann über ein zusätzliches Honorar verständigen. Wir haben Nachhaltigkeit geregelt, also das heißt nachhaltiges Planen, was ist da vom Grundleistungshonorar abgegolten, was sind besondere Leistungen, wenn ich besondere Nachweise für Zertifizierung, für Förderprogramme und so weiter erstellen muss, dann ist das beispielsweise besondere Leistung. Wir haben versucht, das Thema Planernachträge ein bisschen zu vereinfachen, Umplanungsnachträge, das Thema mit zu verarbeiten, Bausubstanzen ein bisschen zu vereinfachen. Also es ist jetzt kein, also das, dieser ganze Gutachtenprozess stand unter der Überschrift Evolution statt Revolution. Und so ist es auch erfolgt. Aber ich glaube schon, dass die HUAI auf der Seite besser wird. Beim Honorar, das Honorargutachten sieht extreme Steigerungen vor, 25 bis fast 100%, je nach Leistungsbild und Objektgröße. Was, glaube ich, angesichts der langen Zeit auch wirklich gerechtfertigt ist. Also die letzten Gutachten sind ja aus 2012 und sind dann in die HUAI 2013 eingeflossen. Da muss man was tun. Ob das allerdings politisch im Moment durchkommt, wo ja alles Bauen verbilligen wollen, ja, und günstiger bauen wollen, ob dann die Botschaft so gut ist, ne, wir erhöhen dafür aber mal massiv die Planerhonorare, was, wie gesagt, in der Sache total gerechtfertigt ist, das wird man mal sehen, wie die Diskussion da läuft an der Front. Da bin ich noch nicht, also da sind wir, wie man hier im Rheinland sagt, an Schmitzbackes noch nicht vorbei.
Okay, alles klar. Ja, dann drücke ich euch da ganz fest die Daumen und bin schon gespannt, was sich da tun wird. Gut, kommen wir so ein bisschen zu einem Teil, wo mich einfach mal so ein bisschen deine persönlichen Einblicke auch interessieren würden. Du arbeitest ja mit den unterschiedlichsten Projektpartnern zusammen, sei es ein Bauunternehmer, sei es Planer. Wenn du jetzt mal zurückblickst über all die Jahre, Jahrzehnte, die du jetzt schon arbeitest, was war denn so dein herausforderndstes, spannendstes Projekt? Was war das und wie hast du es denn gelöst?
Ja, herausfordernd, spannend sind viele. Vielleicht war das Projekt, was mir wirklich am meisten, ja, Schlaf geraubt, wenn man nicht sagt, das ist zu viel. Aber was wirklich die meiste Anspannung verursacht hat, war die Vertretung der Stadt Köln beim Einsturz des Stadtarchivs, was ja immer noch nicht auch vollständig aufgearbeitet ist. Also es ist ja immer noch die Baustelle mitten in der Stadt, im Herzen von Köln. Aber damals war das schon, sagen wir mal, eine Herausforderung, weil es sind zwei Menschen zu Tode gekommen bei dem Unfall. Es sind über 20 Regalkilometer an wertvollen Archivalen in eine geflutete Baugrube gestürzt. Und trieben quasi zerfetzt im Wasser, ja, und 20 Regalkilometer Unterlagen, das kann man sich gar nicht vorstellen, was das für eine Masse ist. Also ein Schaden, der sich auf über eine Milliarde summierte letztlich am Ende des Tages, und wahnsinnig komplexe technische Zusammenhänge bei dieser Schiedswanderstellung dieser wahnsinnig tiefen, also gut 40 Meter tiefen Baugrube, die eben havariert ist. Das war, also ich sag mal, Geotechnik habe ich gelernt seitdem. ich kann jetzt Sandkörner auseinanderhalten und Fließverhalten von Boden, Wassergemischen und ich weiß nicht was alles und weiß, wie man eine Schlitzwand herstellt. Es war sehr lehrreich, aber es war auch wirklich eine Herausforderung oder ist es noch bis heute. Sagen wir mal, der größte Teil ist verglichen. Da gab es ja einen Vergleich jetzt zwischen vermeintlichem Verursacher und der geschädigten Stadt und dem Bauherrn, der KVB. Aber es ist trotzdem, die Wunde klafft noch hier in der Stadt und da muss dringend auch das jetzt mal fertig gebaut werden, weil da sind wir jetzt echt schon lang dran. Also das war sehr herausforderndes Mandat, was ich auch nicht alleine bearbeitet habe. Da haben wir ein Riesenteam hier gehabt unter der Leitung hier unseres Seniors Professor Lang. Und ich durfte da aber eben eine wesentliche Rolle mitspielen. Und das war schon eins meiner herausforderndsten Mandate. Dann das Mandat der Messegesellschaft, was ich eben ja schon mal erwähnt hatte. Das war toll, weil ich da quasi als Projektleiter von Anfang an das selber machen konnte. Dann auch nachher mit dem Team natürlich. Und wir sind immer noch dran. Das ist toll. Und sagen wir mal, von den jüngsten Sachen ist es zum Beispiel das Herzzentrum der Charité in Berlin, wo wir um die 500 Millionen werden da investiert. Und da haben wir auch mit dem Bauern sehr früh die Strategie festlegen können, wie wir das auch ein bisschen kooperativer lösen können. Wir haben so ein Modell mit einem Projektmanagement und zwei Teilgeneralplaner, einer für Konstruktion, einer für Technik gewählt und ein Bauprojektmanagement, was von Anfang an dabei ist und dann ab den Vergaben quasi übernimmt, um dann eben die Planung umzusetzen. Und die Planer treten dann einen Schritt zurück, machen mehr Qualitätssicherung. Das ist so ein Modell, was sich da wirklich bewährt hat, auch wenn wir aus haushaltsrechtlichen, vergaberechtlichen Gründen in Berlin dann mit der Bauausführung jetzt, die jetzt also schon seit einer Weile gestartet ist, also jetzt im Rohbau, halt in schön klassischen Einzelgewerken gemacht wird. Aber da haben wir jetzt eben gesagt, das wollen wir dann wenigstens ab dem Ausbau im Lean umsetzen, ein Nest Planner, dass wir halt mit diesem üblichen Schnittstellenchaos bei der Einzelgewerkevergabe, dass wir das irgendwie so ein bisschen in den Griff kriegen. Also das ist auch eine große Herausforderung, vor allen Dingen, weil die Charité ist ja Spitzenmedizin, Spitzenforschung und die wollen auch im Bauspitze sein. Das heißt, höchste Anforderungen an Digitalisierung, also das ist ein reines BIM-Projekt, aber auch über die Ausführung, die Abrechnung und so weiter bis nachher in den Betrieb. Jedenfalls so der Plan, wollen wir mal schauen. Es hat hohe Nachhaltigkeitsanforderungen, was für so ein Herzzentrum, was rund um die Uhr bei, ich weiß jetzt nicht wo genau, aber ich glaube 21 Grad maximal darf es da drin warm sein. Ne? Das heißt also, wir pumpen da unheimlich viel Energie rein für Heizen und Kühlen und es muss trotzdem nachhaltig sein. Also hohe Nachhaltigkeitsanforderungen, hohe Anforderungen an die medizintechnische Ausstattung, an die Flexibilität und so. Also das ist schon ein ganz besonderes Projekt, was mich im Moment sehr oder was uns als Team da sehr, sehr in Beschlag nimmt und was aber auch sehr viel Spaß macht. Ja, und aber wirklich, also wo das Herz dann schlägt, sind halt die IPA-Projekte, ne, die wir haben. Hamburg habe ich schon erwähnt, Campus Doc heißt das, die Helmut-Schmidt-Universität, aber auch der Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen, der die Uni Bielefeld saniert, auch für eine gute halbe Milliarde im Bestand, im laufenden Betrieb als IPA-Projekt. Wir haben hier den Kiesberg-Tunnel in Wuppertal. Das wird jetzt gerade erst aufgesetzt von Straßen NRW. Das ist deren Pilotprojekt als IPA-Projekt. Ich habe den Luisenblock Ost in Berlin. Da wird schon gebaut. Das ist der Erweiterungsbau des Deutschen Bundestages. Das letzte Bauwerk im Band des Bundes an der Spree. Auch ein ganz spannendes Projekt, IPA-Projekt, das Paul-Ehrlich-Institut in Langen, wo wir jetzt auch die Baupartner onboarden. Also diese Allianzprojekte, die sind schon was ganz Besonderes und machen auch sehr viel Spaß.
Das glaube ich. Und jetzt angenommen, du hättest jetzt so einen Wunsch frei oder auch müsstest jetzt eine goldene Regel für den Umgang mit Baurecht in der Praxis formulieren. Hättest du da etwas, was du da gerne umgesetzt hättest oder irgendetwas, was du auf jeden Fall da mit auf den Weg geben möchtest, was wäre das?
Auch da gibt es wieder unterschiedliche Flughöhen. Also auf der ganz hohen Flughöhe würde ich das erst schon fast philosophisch, aber mir wäre so der eine Satz wichtig, den jeder Baubeteiligte mal in so ein Projekt mitnehmen könnte. Und das ist der Satz, der andere könnte Recht haben. Ne? Also wenn das mal die Körpersprache wäre, dass ich erstmal zuhöre, dass ich erstmal versuche zu verstehen, warum verhält sich der andere eigentlich so, wie er sich verhält? Ne? Weil es hat jeder immer Gründe dafür, warum man sich so verhält. Und manchmal kann man sie nicht aufklären, aber meistens gibt es rationale Gründe oder emotionale, und dann kann man die auch lösen. Ne? Also wenn das die Körpersprache wäre, dann wäre schon so manches Bauprojekt nicht so in die Schieflage geraten. Der andere könnte Recht haben. Einfach mal zuhören, versuchen zu verstehen. Sagen wir mal, auf der niedrigeren Ebene wichtig ist, wir versuchen immer natürlich uns frei zu schreiben. Das sagen ja auch die Anwälte, ne? Ihr müsst dokumentieren und so weiter. Aber das ist kein Selbstzweck. Also nur wenn ich viel schreibe, heißt das noch lange nicht, dass es dass das besser für meine Position ist. Und ich sehe in Bauprojekten immer unheimlich viel Textbausteine hin und her geschickt, dass Textbausteine hin und her geschickt werden, ohne dass wirklich konkrete Projektinformationen drin sind. Und es werden Paragraphen zitiert. Das ist immer ganz gruselig, ne? Wenn Bauingenieure oder Architekten anfangen, VUB-Paragraphen, BGB-Paragraphen oder HOI-Paragraphen zu zitieren, geht meistens in die Hose. Und das braucht auch keiner. Ja, das ist juristisch überhaupt nicht erforderlich. Und dann gibt's auch oft so Korrespondenz. Da wird Ewigkeiten immer das Gleiche hin und her geschrieben. Und ich sag dann immer, stopp, du hast es einmal geschrieben, das reicht. Du brauchst jetzt nicht sagen, ja, vielen Dank für Ihr Schreiben. Ich bleibe aber bei meiner Position, la, 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 ne? Sondern du hast es einmal geschrieben, reicht. Also, das dosierter einsetzen, den Schriftverkehr und wirklich auf das Wesentliche konzentrieren, nämlich die Informationen zu transportieren, die der andere nicht hat. Das ist, wäre auch so eine goldene Regel, die ich gerne etablieren würde an einem Bauprojekt.
Okay, ja, super. Kommen wir zum Ende der Folge. Heiko, jetzt würde mich mal interessieren, was ist denn dein Lieblingsbauwerk? Das stelle ich nämlich immer jeden Gast hier in dieser Podcast-Folge, und zwar die Frage nach dem Lieblingsbauwerk. Und jetzt bin ich ganz gespannt, was denn ein Jurist sagen wird.
Boah, und ich hatte vergessen, in unserem kurzen Vorgespräch die Frage wegzuverhandeln, weil ihr hattet das ja angedroht, dass ihr die stellen werdet. Und ich habe mir wirklich seit Tagen überlegt, was sagst du jetzt? Und das ist wirklich, wirklich schwierig. Ich mag gern alte Architektur, alte Gebäude, natürlich aus der Gründerzeit, da geht mir eigentlich das Herz auf. Also für mich ist ein windschiefes Fachwerkhaus auf dem Land, ja, ein alter Hof. Ich habe jetzt neulich in Niedersachsen in der Wesermarsch einen redgedeckten alten Gutshof, habe ich mal übernachten dürfen, ne, der mitten im Nirgendwo liegt. Da geht es mir das Herz auf, weil du siehst dieses Gebäude, das ist uralt, das ist übrigens top of nachhaltig, ja, weil das hätte, also neue Gebäude hätte man schon 12-mal neu errichtet in der Lebenszeit, ne, und das Ding steht halt immer noch da und erzählt Geschichten und so, ne, und also das sind so Gebäude, wo mir das Herz aufgeht, aber das ist natürlich jetzt nicht moderne, spektakuläre Architektur, ne, die hast du sonst wo, aber ich mag halt wirklich gerne alte Gebäude. Punkt. Ich möchte mich da gar nicht auf eins festlegen.
Alles gut. Ja, sehr schön. Ja. Top. Heiko, ich möchte mich an der Stelle recht herzlich bei dir bedanken. Wünsche dir für die Zukunft alles, alles Gute und auch ganz viel Erfolg und schön, dass du da warst.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und dass ihr Zeit hattet für die Perspektive des Juristen. Wir werden ja oft so ein bisschen als ich sag mal, eher Projektstörer wahrgenommen, die eben irgendwie immer nur versuchen, die Interessen des Mandanten durchzuboxen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Baujuristen zukünftig, vielleicht hilft diese Folge auch dabei, so ein bisschen mehr als Projektermöglicher wahrgenommen werden, als Lösungsfinder. Aber dafür müssen sie sich natürlich auch so verhalten in den Projekten. Und ich hoffe, diese Folge hat ein bisschen dazu beigetragen und danke dir nochmal für die Gelegenheit.
Definitiv. Schöner Abschluss. Danke dir.